Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Mein Gast heute hat, ja, man kann schon sagen, ein Stück deutsche Fernsehgeschichte geschrieben. Benjamin Gutsche ist der Schöpfer der ersten deutschen Serie, die fast nur schwule Männer als Hauptfiguren hat. All You Need heißt diese Serie, die sich mehrere Millionen Menschen angeschaut haben. Seit 4 Wochen ist die 2. Staffel in der ARD-Mediathek abrufbar. Benjamin Gutsche, der hat das Drehbuch geschrieben und Regie geführt. Gerade arbeitet er an 9 Folgen, unterbricht das aber heute Vormittag für dieses Gespräch. Guten Morgen.
Guten Morgen.
All You Need, da springt ja gleich so ein bisschen der innere Ohrwurm an. Der Beatles-Klassiker Love is All You Need. Ist das eigentlich eine Serie über Liebe?
Auch, unter anderem würde ich sagen. Also der Titel All You Need, der ist ja so ein bisschen entstanden. Wir hatten am Anfang nämlich überlegt, ob wir es All You Need is Love nennen. Aber ich fand das als Themenschwerpunkt ein wenig zu fokussiert und dachte, jeder Zuschauer, jede Zuschauerin sollte sich selbst entscheiden, was die einzelnen Figuren sozusagen brauchen in ihrem Leben. Deswegen würde ich sagen, das ist eine Serie über das alltägliche Leben in Berlin.
Was die Figuren brauchen, darüber werden wir noch reden. Millionenpublikum, habe ich gesagt. Die Serie ist für den Grimme-Preis nominiert. Das sind so klassische Gradmesser für den Erfolg, würde ich sagen. Gab es irgendeine Resonanz, über die Sie sich besonders gefreut haben?
Sehr, also besonders über die persönlichen Nachrichten, die mich natürlich auch über die sozialen Medien wie Instagram und sowas erreicht haben. Also ich habe ganz oft gehört, auch gerade von der älteren Generation, sage ich mal, die gesagt haben, ach, wie sehr hätten sie sich so eine Serie in ihrer Jugend gewünscht, denn wäre ihnen vieles einfacher gefallen. Und das ist, glaube ich, das, was mich persönlich an dem Erfolg am meisten gefreut hat, dass wir es geschafft haben, letztendlich, Pionierarbeit in Deutschland zu leisten mit dieser Serie.
Benjamin Gutsche, erster Kopf hinter der Serie All You Need. Im Mittelpunkt, da steht eine Clique schwuler junger Männer. Da geht es um Freundschaft, um Liebe, Familie, Alltag, Probleme im Studium zum Beispiel, aber eben auch queeres Leben. Wie würden Sie das definieren? Was ist das queeres Leben? Was zeichnet das aus?
Für mich ist queeres Leben halt abseits der Normalität, die man natürlich über die Gesellschaft, über die Medien bisher wahrgenommen hat. Ne? Es wird immer viel gesprochen über das binäre Geschlechtersystem auch, dass man sich zuordnet, Männlein, Weiblein. Und queeres Leben ist halt der Ausbruch aus diesem binären Geschlechtersystem auch für mich. Und ich glaube auch, dass man so mit den Konventionen oder Traditionen, dass man die auch ein bisschen auf den Kopf stellt und dass man, ich glaube, so lebt, wie man sich selber auch fühlt. Und das finde ich halt ganz wichtig, auch bei dieser Serie zu zeigen.
Wie ist die Idee zu dieser Serie entstanden?
Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich möchte mich nicht mit fremden Lorbeeren schmücken. Das war die ARD selber, die auf mich zugekommen ist. Ich kannte den Redaktionsleiter von der Digeto, den Christoph Pelander, schon über ein anderes Projekt. Da hatten wir auch schon mal versucht, ein queeres Projekt auf die Beine zu stellen. Dann ist bei mir aber eine andere Serie dazwischen gekommen. Und der hatte mich 2020 zu Berlinale, also kurz bevor das mit der ganzen Corona-Pandemie losging, hat er mich angeschrieben und gefragt, ob ich nicht Lust hätte, eine schwule Serie zu schreiben für die ARD. Und wir haben uns getroffen, das war wirklich kurz vor der Berlinale oder während der Berlinale und haben mal so ein bisschen gebrainstormt, also überlegt, in welche Richtung das gehen könnte. Und ich habe gleich gesagt irgendwie, ich bin halt jetzt in Berlin, meine Erfahrung habe ich in Berlin gesammelt, auch in meinem Freundeskreis. Dann schreibe ich doch über das, was ich auch selber erlebt habe und wo ich die meisten Erfahrungen gesammelt habe. Und dann ist wirklich innerhalb kürzester Zeit, also wirklich von der ersten Idee bis zum Pitch, bis zu den Drehbüchern, die wir geschrieben haben und dann zum Drehbeginn, sind nur 7 Monate vergangen. Von daher muss ich sagen, also natürlich die Geschichten an sich, die habe ich erfunden, aber der ausschlaggebende Faktor für die Serie war die ARD selber.
Was ich aber trotzdem spannend finde, also mittlerweile hat man ja das Gefühl, es gibt mehr Serien, die andere Lebenswelten erzählen, auch im deutschen Fernsehen. Aber warum hat das so lange gedauert? Ich meine, wir haben im Jahr 2022, in England gab es bereits in den 90er Jahren so eine Serie, die hieß Queer as Folk. Die ist dann nochmal wieder aufgelegt worden vom US-amerikanischen, kanadischen Fernsehen in den 2000er Jahren. Warum hat das hier so lange gedauert?
Die Frage habe ich mich natürlich dann auch oder die habe ich mir dann auch gestellt im Laufe der Zeit und auch in dem Vorbereitungsprozess. Ich glaube, es gibt gar keine so einfache Antwort darauf. Also ich selber habe auch immer gesagt, ich muss mir auch in die eigene Nase fassen. Ich bin nun mal als Drehbuchautor und Regisseur unterwegs und bin selbst nie auf die Idee gekommen, jetzt einfach mal eine komplett queere Serie zu schreiben. Also ich glaube, da müssen auch wir als Kreativen uns selber in die Verantwortung nehmen. Und andererseits wurde, glaube ich, auch das Publikum oftmals unterschätzt. Man hat halt diese Sehgewohnheiten einer, ich sage jetzt mal, sehr heteronormativen Familie immer im Fernsehen gesehen. Und ich glaube, es bestand sehr lange der Eindruck, alle anderen Erzählperspektiven, die würden das Publikum nicht interessieren. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Erfolg der Streamer, wie auch Netflix, Amazon, die dazu beigetragen haben, mit ihrer, ich sag jetzt mal, Vorreiterrolle in queerem Erzählen, dass es dafür ein Publikum gibt. Und ich glaube, so mit ausschlaggebend war, ich weiß nicht, ob Sie die Serie, die Show kennen, Prince Charming gab es ja.
Also und das war, ist ein Dating-Format, muss man erklären, wo es einen Prince Charming gibt, der in dem Fall eben schwul ist und 12 Männer oder sowas, die sich um seine Gunst bemühen.
Genau, richtig. Und das war ein großer Erfolg und ich glaube, das hat allen Beteiligten, auch in der Branche, ob es die Kreativen selber sind, die Redaktion, die Sender, die Produzenten, hat es, glaube ich, so ein bisschen die Augen geöffnet. Oh, da ist ein Publikum dafür da. Und ich glaube, deswegen sind wir jetzt soweit, auch diese neuen Erzählperspektiven auf dem Bildschirm zu sehen, was mich natürlich sehr freut.
Sie haben ja gerade gesagt, viel hat auch mit diesen Streaming-Diensten zu tun. Die sind da so ein bisschen Treiber. Und ich habe das Gefühl, die sind ja eigentlich schon weiter, weil die erzählen ja kaum noch eine Serie, wo es eben nicht eine Figur gibt, die eben auch nicht heterosexuell ist. Das wird dann aber eher beiläufig erzählt. Also wird das nicht eigentlich in einer neuen Normalität dann schon viel gerechter als so eine Serie, wo es quasi nur darum geht?
Natürlich, das ist, also ich sag mal so, das gehört ja zum großen Spektrum, gehören ja mehrere Erzählungen auch. Und natürlich finde ich es toll, wenn in einer Beiläufigkeit solche Figuren erzählt werden. Aber ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, oftmals wurden die so als Nebenfiguren erzählt, dass man nichts über ihren Background, über ihren Hintergrund mitbekommen hat, über ihre Familie, über ihre Freunde. Und mir war es wichtig, weil es nun mal in unserer Community, in der queeren Community, einen sehr starken Zusammenhalt auch gibt, zu zeigen, wir haben natürlich alle schwule Freunde oder lesbische Freundinnen etc. Und ich glaube, es ist einfach wichtig auch zu erzählen, dass auch das im Fokus stehen kann. Und ich glaube, beides ist wichtig. Also wir brauchen, glaube ich, Formate, die das in einer Beiläufigkeit erzählen und auch wirklich selbstverständlich abbilden. Und gleichzeitig möchte ich aber auch Serien, Filme, auch Liebesgeschichten sehen, die sich halt zum Beispiel auf zwei Männer konzentrieren.
Warum ist Ihnen das wichtig? Also ich glaube, das versteht mancher noch gar nicht, der vielleicht sagt, ja, warum muss denn da die Sexualität? Das ist doch wurscht, ob jemand jetzt mit Frauen oder Männern da Beziehungen hat.
Ich glaube, das geht ja auch so ein bisschen um Identifikationsfiguren letztendlich. Also ich nehme mal ein Beispiel. Ich finde natürlich auch Filme wie Pretty Woman und Notting Hill toll. Aber als ich zum ersten Mal damals im Kino Brokeback Mountain gesehen habe, ist mir erstmal klar geworden, ah, so kann man tatsächlich mitfiebern, so stark kann man von einer Geschichte berührt werden, dass mir klar geworden ist, was mir bisher gefehlt hat. Und ich glaube, das kann man sich nur vorstellen letztendlich, wenn man selber dieser Community angehört und merkt, wie wenig man selber auf dem Bildschirm abgebildet wird, die eigenen Gefühle, die eigene Sexualität, die eigenen Erfahrungen. Von daher ist es extrem wichtig für uns, so etwas natürlich auch im Fernsehen zu sehen.
Und Sie haben ja auch von den Reaktionen schon erzählt, dass manche Menschen Ihnen geschrieben haben, wie sehr Sie das vermisst haben oder berührt haben und vielleicht auch positive Vorbilder jetzt haben in dieser Serie. Was mich so ein bisschen gewundert hat, ich meine, grundsätzlich ist es natürlich erstrebenswert, wenn die Sexualität bei der Besetzung keine Rolle spielt. Ne? Wenn zum Beispiel endlich mal ein homosexueller Schauspieler den heterosexuellen James Bond spielen würde oder so. Aber gerade bei so einem Vorzeigeprojekt fand ich es merkwürdig, dass sie fast ausschließlich heterosexuelle Darsteller für ihre schwulen Figuren besetzt haben. Warum?
Also uns ist das Problem damals auch wirklich, also Problem will ich es jetzt nicht nennen, aber ich sage jetzt mal, was das natürlich für eine Außenwirkung hat, schon sehr bewusst gewesen. Das Ding ist einfach zu der Zeit, wir hatten ja ein paar Monate später das Act-Out-Manifest, das kam ja Anfang 2021 heraus, wo sich 185 SchauspielerInnen geoutet haben, auch zu ihrer Sexualität sich bekannt haben und gesagt haben, wir wollen auch alle spielen können. Es gibt halt einfach das Vorurteil, um da mal kurz auszuholen, was sich sehr lange in den Köpfen von vielen Verantwortlichen eingenistet hat, dass man glaubte, ein offen schwuler Schauspieler könnte zum Beispiel keine heterosexuelle Rolle spielen, glaubhaft. Das würde das Publikum nicht abnehmen. Jetzt muss man aber nur mal nach Amerika zum Beispiel schauen, wo man How I Met Your Mother gesehen hat, wo Neil Patrick Harris, ein offen schwuler Schauspieler, den größten Frauenheld der Erde gespielt hat.
Aufreißer,
ja. Aufreißer, genau. Und bei uns war es halt so gewesen, in Deutschland gelten natürlich auch Gesetze. Ne? Also man kann natürlich bei einem Bewerbungsgespräch, und letztendlich ist ein Casting ja auch ein Bewerbungsgespräch, natürlich nicht nach der sexuellen Identität fragen. Das heißt, wenn derjenige natürlich sich selber nicht sozusagen positioniert für uns, dann ist es halt schwierig für mich als Regisseur zu sagen, ja und sag mal, stehst du eigentlich auf Männer oder auf Frauen? Das macht man natürlich nicht. Und wir haben natürlich versucht, auch darum zu horchen, ne? Von wem wissen wir es, würde er zu einer Rolle passen, die wir anbieten. Das hat leider nicht geklappt und wir haben natürlich immer gesagt, dann auch als das Act-Out-Manifest rauskam, das ist natürlich für uns wahnsinnig dankbar, weil plötzlich auch die Debatte losging, okay, was brauchen wir in Deutschland, um all das auch abbilden zu können? Und das haben wir zum Beispiel in der zweiten Staffel dann auch geändert, wo wir sagen konnten, okay, jetzt haben wir aber auch, wo wir fokussiert die Menschen einladen können, die sich geoutet haben, um die auch besetzen zu können. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, als Regisseur schaue ich natürlich immer drauf, wer füllt die Rolle am besten aus. Und das ist natürlich die sexuelle, private Identität natürlich, ich sage jetzt mal nicht ausschlaggebend, wie es auch nicht ausschlaggebend ist, dass für eine schwule Rolle, sage ich jetzt mal, nur die Sexualität wichtig ist, weil da gehört natürlich viel mehr dazu. Das sind ja alles auch Sehnsüchte, die abgebildet werden müssen. Und da haben wir in der zweiten Staffel dann wirklich auch nochmal, also explizit sozusagen die queere Community eingeladen, sich auch zu bewerben.
Sie haben das Drehbuch ja dann im Team geschrieben, zusammen mit zwei anderen. So entstehen heute viele Serien, dass das eben Teamarbeit ist. Wie funktioniert das genau? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also erstmal muss ich dazu sagen, die erste Staffel, die habe ich noch ganz alleine geschrieben, aufgrund auch des Zeitdrucks, den wir da hatten bis zum Dreh. Und in der zweiten Staffel habe ich aber gesagt, ich möchte unbedingt zwei AutorInnen dabei haben, weil es mir sehr wichtig ist, auch einfach gemeinsam im Team wirklich über Ideen nachzudenken. Man muss sich das vorstellen, wenn man alleine schreibt, dann hat man Ideen, findet die total toll und merkt erst relativ spät, dass die Idee vielleicht doch nicht so gut war für die Serie. Und im Team hat man natürlich einen Spiegel durch die Meinung der anderen nochmal zusätzlich. Das heißt, man kommt viel schneller sozusagen, kann man auch die schlechten Ideen filtern und kommt zum Ergebnis. Und man kann sich das so vorstellen, da sitzt man halt in einem Raum zusammen zu dritt, hat Kekse, Obst und Kaffee und fängt an, tatsächlich über die Serie nachzudenken und so in einzelnen Schritten. Also zuerst denkt man sich so den ganz großen Handlungsbogen aus und was sind so die Motivationen der Figuren. Und dann wird man immer präziser und immer kleinteiliger. Also dann redet man wirklich Szene für Szene, was ist der Inhalt dieser Szene. Und bis es dann zu dem Drehbuch kommt. Und ich bin als Head-Autor, also als der Chef sozusagen, schaue ich natürlich immer drauf, dass es sich alles aus einem Guss liest.
Funktioniert es dann letztlich
genau.
Auch. Und Sie sind dann der, der die letzte Entscheidung trifft.
Korrekt,
ob genau. Jemand zum Beispiel dann stirbt. In dem Fall stirbt niemand.
Ja, aber Gott sei Dank.
Wie auch immer. Ich finde es spannend, wie Sie Fiktion und Realität miteinander verweben. Also in der aktuellen Staffel, da treten zum Beispiel die Berlin Bruisers auf.
Ja.
Das ist tatsächlich ein schwuler Rugby-Club hier aus Berlin. Wie war der Dreh mit einer ganzen Rugby-Mannschaft, die ja wahrscheinlich keine große Kameraerfahrung hat?
Das war sehr großartig. Also das ist wirklich so, wie man sich das irgendwie im besten Fall wünscht. Man hat das Gefühl, die sind so ansteckend mit ihrem Spirit, ne? Mit diesem Gefühl letztendlich, wir sind mit Spaß und Leidenschaft dabei. Und das war, um ehrlich zu sein, relativ einfach, weil die natürlich einfach total aufgeschlossen waren, total kommunikativ und vor allem mit wirklich großer Freude dabei. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass man das Gefühl hat, da sind jetzt Amateure vor der Kamera und denen muss man jeden einzelnen Schritt zeigen. Die haben halt wirklich auch für sich Spielabläufe innerhalb ihres Rugby-Spiels dann vorgeschlagen und wir haben geschaut, wie wir mit der Kamera hinterherkommen. Das heißt, also wir haben eher die machen lassen und wir haben uns ein bisschen nach denen gerichtet, weil die haben natürlich auch die Erfahrung, weil Rugby, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe auch erst mir dann das erste Spiel meines Lebens angeschaut und war überrascht, was das doch für ein sehr sportlicher bzw. auch körperbetonter Sport
ja,
ist.
Ja, und vor allen Dingen auch ruppig irgendwie und
Korrekt.
Steht auch irgendwie für so eine Art von Männlichkeit. War das für Sie auch so ein bisschen Mittel zum Zweck, vielleicht ein anderes schwules Bild zu zeigen?
Total. Wir haben halt für eine unserer Figuren, für den Robbie, ich sag jetzt mal einen, wir nennen es mal Safe Space, also einen Ort, wo man sich sehr aufgehoben fühlt, wo man auch wirklich über all die Dinge sprechen kann, die man vielleicht woanders irgendwie sich nicht zu sagen traut als schwuler Mann letztendlich, weil man Angst haben muss, irgendwie kritisiert zu werden oder blöd angeguckt zu werden. Und wir haben gedacht irgendwie, dass das für jemanden wie Robbie, der halt selber sehr sportlich ist, irgendwie total toll wäre, der so viel mit seinen eigenen Dämonen zu kämpfen hat, in ein Team geschmissen zu werden, was auch so körperbetont ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es einfach deswegen auch spannend, weil ich glaube, die wenigsten Leute mit einer schwulen Serie so ein kämpferischen Sport verbinden würden und umso überraschter waren wir oder haben uns gefreut, dass es in Berlin wirklich die Berlin Bruisers gibt und wir uns mit denen getroffen haben und das hat wirklich also sofort gefunkt zwischen uns irgendwie.
Dann gibt es so eine andere Geschichte, wo vielleicht jetzt die ein oder der andere auch erstmal zusammenzuckt, wenn ich es erzähle. Also eine Gruppensexparty zeigen sie zum Beispiel auch oder Sex, der in der Gay-Sauna stattfindet. Hatte da die ARD keine Bedenken, dass sie den Zuschauerinnen und Zuschauern vielleicht zu viel abverlangen könnten?
Das Erste, was ich wirklich mit der Redaktion auch besprochen habe, war natürlich, wenn es um Sex geht, dass ich nicht verschämt zu der Zimmerpflanze schwenken möchte, wenn sich zwei Männer anfangen zu küssen. Man kennt das ja auch aus wirklich modernen Serien, horizontal erzählten Serien, also die über 6 Folgen oder 8 Folgen wirklich eine Geschichte erzählen. dass da wenig ausgespart wird und es ist sehr viel heterosexueller Sex auch zu sehen im Fernsehen. Und ich fand das einfach wichtig, weil es für uns wirklich auch ein Teil unserer Identität wirklich ist. Ne? In Berlin gibt es halt auch sehr viele Sexclubs. Und ich fand's, ich sag mal so, ich würde es jetzt nicht einfach nur in die Serie einbauen, um irgendwie Schauwerte zu haben oder um ein Tabu zu brechen. Darum ging es gar nicht. Also bei den Sexszenen gab es auch immer eine Geschichte dahinter, die die Figuren bedient hat. Also weil sie gesagt haben, die Gay-Sauna zum Beispiel, das war halt für diesen heterosexuellen Familienvater, der sich spät geoutet hat, natürlich eine Offenbarung, da einmal reinzugehen und das alles live zu sehen.
Auch eine Figur aus der Serie.
Korrekt, genau.
Ja, aber es gibt natürlich dann auch wieder Teile der Community, die vielleicht sagen, ja, warum musst du jetzt gerade das zeigen? Da geht es eben um diese angebliche sexuelle Freizügigkeit. Und da werden wir jetzt vielleicht einfach wieder so drauf reduziert.
Ich verstehe die Kritik daran verstehe ich vollkommen. Das ist, also mir war auch relativ schnell klar, dass mit der ersten deutschen schwulen Serie, wo wir in der ersten Staffel hatten wir 5 Folgen à 25 Minuten, in der zweiten Staffel haben wir 6 Folgen à 25 Minuten, dass wir nicht alles abbilden können, was uns ausmacht. Das war mir immer klar und deswegen muss ich immer wieder sagen, ich hoffe einfach, dass wir nicht das einzige queere Projekt in Deutschland sind und dass da wirklich noch viele Folgen werden, die das auch nochmal aus einer anderen Perspektive erzählen, die auch nochmal andere Teile des unseres Lebens abbilden. Und wir haben es zum Beispiel in der zweiten Staffel, da sind wir auch weggegangen, ich sage jetzt mal von den, ich habe es mal genannt, die erste Staffel war so ein bisschen Gay Sex in the City angelehnt an die auch sehr bekannte Serie. Und die zweite Staffel war für mich eher die romantische Serie. Also ich möchte auch jeder Staffel eine eigene Tonalität und Vision geben gerne.
Kam bei solchen Szenen dann dieser Intimacy-Coach zum Einsatz? Weil wir haben ja auch schon gehört, eigentlich heterosexuelle Darsteller, die dann solche Szenen dann gespielt haben.
Korrekt. Also unter einem Intimacy-Coach kann man sich eigentlich fast einen Stunt-Koordinator vorstellen für Sexszenen. Also es geht darum, dass man das wirklich durchchoreografiert, dass es keine Überraschung am Set gibt, weil letztendlich auch Schauspielerinnen sind natürlich Menschen, die natürlich nicht ihre eigene Grenze überschritten sehen wollen. Und es geht einfach darum, dass es jemanden gibt, der zusammen mit mir und den SchauspielerInnen dann wirklich die einzelnen Szenen bespricht und durchgeht, sodass man auch die Grenzen versteht, wie weit möchte ein Schauspieler gehen oder wo sagt er, da möchte ich halt nicht berührt werden. Und ich finde das einfach wahnsinnig toll, weil es auch den Schauspielern vor der Kamera nochmal so ein Vertrauen gibt in die Szene. Weil man muss ganz ehrlich sagen, die machen sich ja im wahrsten Sinne des Wortes vor der Kamera blank letztendlich. Also auch weil sie ja, jeder Schauspieler versucht ja auch aus den eigenen Erfahrungen ihres Lebens diese Figur auszufüllen. Und das ist natürlich so, Sexleben ist eigentlich privat und da plötzlich geht das aber vor die Kamera.
Was für ein Feedback hatten Sie denn dann von den Schauspielern? Also für die war das ja dann eben auch ein Perspektivwechsel. Klar, natürlich ein Schauspieler, der nimmt die unterschiedlichsten Perspektiven ein. Aber das ist ja natürlich dann auch nochmal eine ganz interessante Perspektive in Anführungsstrichen. Was für Rückmeldungen haben Sie da bekommen?
In Bezug auf, dass Sie schwule Sexszenen gespielt
oder
haben oder mit dem Intimacy Coach?
Und überhaupt von dem dieses schwule Leben.
Ja, also muss dazu sagen, natürlich habe ich beim Casting auch sehr darauf geachtet. Ich habe immer gesagt, ich will einfach nicht diese toxische Männlichkeit erleben, wo man das Gefühl hat, okay, auf die schwule Community wird auch von oben herabgeschaut oder man hat das Gefühl, man tut als heterosexueller Mann der schwulen Community einen Gefallen, weil man diese Rolle spielt. Das heißt, die, die bei uns vor der Kamera standen, die sind natürlich auch in der Community unterwegs im Sinne von irgendwie so Freunde, die sie haben, letztendlich natürlich auch aufgeschlossen, was die anderen Projekte angeht, die sie schon gespielt haben auf der Theaterbühne oder im Film und Fernsehen. Und für die war es natürlich etwas Besonderes, aber für die war es etwas Besonderes, weil sie zum ersten Mal überhaupt diese Sexszene auch gespielt haben. Also nicht nur eine schwule Sexszene, sondern für alle Beteiligten war es eigentlich ein erstes Mal vor der Kamera, weil sie überhaupt eine erste Sexszene gespielt haben. Und deswegen gab es da gar keine Überraschung oder im Sinne von, okay, so macht ihr das. Die sind natürlich auch, ne, also reflektiert, gebildet. Klar. Also es gab da jetzt nicht irgendwie so, ach, so funktioniert das.
Ja, keine Aufklärungsunterricht war zwischendurch noch nötig. Sie sind wie einer der Figuren der Serie in einer Kleinstadt groß geworden, Luckenwalde in Brandenburg. Ihre Figur, die verbindet damit keine schönen Erinnerungen an diese Jugend. Wie ist das bei Ihnen?
Ich verbinde sehr schöne Erinnerungen mit meiner Jugend. Ist auch mal so, wenn ich sage, so die eigenen Erfahrungen sind eingeflossen in die Serie. Damit meine ich auch oftmals auch Erfahrungen, die ich natürlich auch aus dem Freundeskreis mitbekommen habe. Aber bei mir war es wirklich so, natürlich hat man sehr früh, als man gemerkt hat, man ist anders als die anderen, natürlich, ich sag jetzt mal, das Problem sehr lange mit sich herumgetragen auch und wieder natürlich mit der Familie gesprochen, schon gar nicht mit Freunden auch damals. Aber ich habe relativ schnell gemerkt, dass der Freundeskreis, den ich so auch auf der Schule hatte, dass der extrem offen und liberal natürlich auch war. Und ich habe dann tatsächlich mich mit 16, glaube ich, 16 oder 17 war das gewesen, mich dann auch geoutet, so bei meinen besten Freunden. Und hatte danach, um ehrlich zu sein, wirklich nie ernsthafte Probleme oder gefühlt irgendwie, ich bin jetzt der Außenseiter. Deswegen die Figur in der Serie, die hat es hart erwischt, aber auch das ist Realität. Gott sei Dank trifft sie nicht auf mich zu.
Wenn Sie das so beschreiben, man merkt erstmal, dass irgendwas an einem anders ist. Das ist ja auch etwas, was dann erstmal sehr erschrecken kann. Wie war das bei Ihnen?
Also bei mir war es so gewesen, ich war halt wirklich auch verwirrt, weil ich weiß, dass ich damals in der Grundschule war ich noch in eine Klassenkameradin verliebt gewesen, wirklich. Also ich kann mich auch noch an das Gefühl komplett erinnern. Und als das dann aber so nachgelassen hatte, irgendwann werden die ja langweilig, bin ich mal über ein Lexikon gestolpert, was ich zu Hause hatte. Und da war eine Herkules-Figur abgebildet, so in so Lendenshorts, total muskulös. Und plötzlich habe ich gemerkt, dass das mit mir was macht. Und man schiebt das aber extrem weit von sich, weil man sich sagt, okay, nee, das bin ich, das ist bloß eine Phase, wie auch immer. Man hat sich auch nicht auseinandergesetzt, weil man auch nicht wusste, mit wem kann man sich dann darüber überhaupt auseinandersetzen, weil man kannte ja niemand anders, der auch so fühlte und hat sich natürlich auch nicht getraut, mit jemand anders darüber zu sprechen.
Da sind wir wieder auch bei den Vorbildern aus den Serien. Ne? Also sie sind Jahrgang 1985, muss man sagen, und in den 90ern gab es eben noch nicht so viel. Ne?
Korrekt, also ich kann mich halt nur an Queer as Folk erinnern. Das war so eine britische Serie, die irgendwie, oder amerikanisches Remake dann später, die immer spät abends auf ProSieben lief, wo ich dann immer, als ich meinen kleinen Röhrenbildfernseher, den aussortierten von meinen Eltern in meinem Zimmer hatte, dann abends ganz leise eingeschalten habe und diese Serie geschaut habe, weil ich da gemerkt habe, okay, so funktioniert das da draußen, weil auch das Internet war ja erst im Kommen. Ich habe mich ja mit Modem einwählen müssen, ne? Also das war ja alles noch nicht so wie heute, wo man Zugang zu so vielen Medien hat und man fühlte sich schon sehr alleingelassen, hat sehr viel mit sich ausgemacht auch tatsächlich.
Haben Sie dann auch irgendwie versucht, sich anzupassen, das erstmal irgendwie so wegzudrücken?
Ja, also ich hatte auch in der Serie mal eine Szene eingebaut, weil mir das auch so ein bisschen aufgefallen ist. Da sagt auch einer der Figuren, irgendwie früher habe ich mit Barbie gespielt und auf den späteren Fotos spiele ich plötzlich mit Matchbox-Autos und Robotern. Und das ist mir nämlich aufgefallen, als ich selber mal meine Kinderbilder angeschaut habe. Ich hatte da auch eine Barbie und so ein Pony, so ein lilanes, wo ich die Haare gekämmt habe. Und je älter ich wurde, umso mehr habe ich plötzlich mit Autos und mit Ritterbogen gespielt und mit Comicfiguren. Und da habe ich mich schon gefragt und ich habe darauf witzigerweise bis heute auch keine richtige Antwort gefunden, aber ist es aus dem Grund passiert, dass ich natürlich mich mit den anderen Jungs in der Klasse verglichen habe, mit was spielen die, was bringen die zu ihren Spieletagen in die Schule mit oder in den Kindergarten? Und ich kann mir vorstellen, man hat bestimmt einen blöden Spruch mal gehört, als man das mit in den Kindergarten genommen hat und hat dann beim nächsten Mal dann plötzlich dann doch Autos anstatt Barbies mitgenommen. Und ich glaube, das hat einen schon sehr geprägt.
Wir haben gerade von dieser Figur aus der Serie gesprochen, die eben diese schlechten Erfahrungen aus der Jugend in der kleinen Stadt hatte. Wobei der Zuschauer lernt dann schon, es gab da doch Menschen, die ihn irgendwie unterstützt haben. Eine dieser Personen, das ist die Lehrerin Frau Krause. Und diese Frau Krause, die gab es tatsächlich auch in ihrem Leben.
Die gab es auch in meinem Leben. Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt nicht mit ihr sozusagen auch über meine Sexualität oder sowas gesprochen, aber ich bin ja, wenn man in einer Kleinstadt groß wird und so, ich sag jetzt mal vom Film träumt, vom Fernsehen, das kann einem auch sehr schnell wieder aus dem Kopf geschlagen werden, weil man sagt, an was Vernünftiges, was Gott sei Dank meine Eltern zum Beispiel auch nie gemacht haben. Aber Frau Krause war meine Deutschlehrerin und auch darstellende Spiellehrerin und sie hat so, also wirklich immer wieder gesagt, irgendwie so, ne, geh deinen Weg und versuche es und mach das und sie hat mich da extrem unterstützt und das war für mich so eine kleine Verbeugung in der Serie, dass ich eine Lehrerin, die dort auftritt, auch für Robby, also für eine der Figuren, dann nach ihr benannt habe.
Was hat Frau Krause dann dazu gesagt, dass sie auftaucht in der Serie?
Sie hat mir dann über Facebook dann eine Nachricht geschrieben und dass sie sehr gerührt war. Sie hat auch schon zuvor die erste Staffel gesehen und sich natürlich sehr gefreut und war natürlich sehr gerührt.
Wenn Sie sagen, da war schon ganz früh diese Idee, ich möchte irgendwie Filme machen, ich möchte mich da ausdrücken. Woher kam das denn eigentlich?
Es ist wirklich so, zumindest ist das das, was bei mir hängen geblieben ist. Ich war damals im Kino, meine Eltern haben mich mit reingenommen zu Jurassic Park. Das war 1993 Und eigentlich durfte man natürlich als 7-Jähriger oder 8-Jähriger noch nicht in einen Film, der ab 12.
So, ich habe gerade mal nachgerechnet, also Jahrgang 85.
Korrekt, genau. Aber in Luckenwalde, da hat man mal ein Auge zugedrückt, wenn die Eltern da mit reingekommen sind.
Einfach unter der Kasse durchgelaufen.
Genau, richtig. Und ich war auch ein großer Dinosaurier-Fan zu der Zeit. Und als ich dann die Dinosaurier auf der Leinwand gesehen habe, wie lebensecht die dort auf der Leinwand rumspuckten, war für mich klar, okay, wenn ich später mal weiter mit Dinosaurier spielen möchte, dann muss ich Filmemacher werden. Und mich hat dieser Film wirklich so beeindruckt, auch bis heute. Ich habe den, glaube ich, sage und schreibe wirklich 25 Mal gesehen oder so, dass da, glaube ich, der Punkt gekommen ist für mich zu sagen, ich möchte später mal beim Film arbeiten. Ja.
Das heißt, Steven Spielberg ist auch nach wie vor der Regisseur, der so Vorbildfunktionen hat für Sie?
Total. Ich muss dazu sagen, ich bin wirklich so auch sehr im Popcorn-Kino zu Hause. Ich mag es auch wirklich einfach mal so 2 Stunden komplett aus meinem Alltag geschmissen zu werden, weil manchmal ist ja der Alltag, wenn man auch die Nachrichten hört und schaut, auch sehr anstrengend und sehr traurig. Und Steven Spielberg ist halt einer, der mich immer die 2 Stunden perfekt unterhalten hat. Und es gibt einfach so viele Filme, die wirklich meine Lieblingsfilme sind, weil er dort die Regie auch gemacht hat.
Jetzt ist es ein bisschen gemein, von den Dinosauriern aus Altersheim zu kommen. Aber
guter Übergang,
Sie haben tatsächlich Ihren ersten Film im Altersheim gedreht, mit 20. Wie ist es dazu gekommen? Was war das für eine Produktion?
Korrekt. Also ich habe meinen Zivildienst in dem Seniorenheim in Luckenwalde gemacht und die Direktorin oder Leiterin des Seniorenheims, die hat schon auch früh gemerkt, dass ich halt gerne zum Film möchte, weil wir uns mal in den Pausen so ein bisschen unterhalten haben und dann kam sie plötzlich auf die Idee, dass sie gerne eigentlich einen Imagefilm für das Seniorenheim hätte, auch um mögliche neue Patienten, die dort aufgenommen werden, das auch vorher zu zeigen, auch Angehörigen vorher zu zeigen, wie es dort abläuft. Und dann hat sie ganz toll wirklich bei dem Zivildienst gesagt, okay, diese Hausmeisterstelle, die ich hatte, die kann jetzt jemand anders übernehmen. Geh doch einfach mal 4 Wochen durch dieses Heim, film wirklich verschiedene Szenen. Und da hat sie mich auch wirklich angehalten zu sagen, auch nicht nur die schön. Also sie möchte natürlich einen Imagefilm, wo man jetzt nicht am Ende sagt, oh Gott, ich möchte jetzt nicht in dieses Heim gehen, aber auch zu zeigen, was der Alltag wirklich dieser Patienten und Patientinnen dort ist und oder Bewohnerinnen. Und habe dann 2 Monate dann an dem Film gearbeitet insgesamt, den zu Hause geschnitten. Ich habe mir selber dann im Schnittprogramm das Schneiden beigebracht und dann haben wir das dann wirklich auch dort die Premiere gefeiert an einem Nachmittag, wo sich dann auch alle, die dort wohnten, sehr gefreut haben, einen Film zu sehen.
Und toll, wieder eine Person, die sie richtig gesehen hat und irgendwie auch unterstützt hat.
Korrekt,
und ist ja vielleicht auch Ausdruck dessen, dass sie eben genau wussten, was sie auch wollten und das auch kommuniziert haben. Warum hat es sie eigentlich hinter die Kamera gezogen und nicht vor die Kamera?
Als mir die Haare ausgefallen sind, habe ich gemerkt, ich kann nicht mehr Schauspieler werden. Nein, also ich habe natürlich auch früher mit dem Gedanken gespielt, irgendwie Schauspieler zu werden. Auch das gehörte natürlich zu den ganzen Ideen irgendwie dazu, die man so von seinem eigenen Leben hatte. Aber ganz klar, ich wollte halt Geschichten erzählen. Und Geschichten kannst du natürlich dann am stärksten erzählen, wenn du selber als Drehbuchautor oder als Regisseur arbeitest. Und das ist ja das, was mich an diesem Job so sehr reizt.
Wobei wir natürlich an der Stelle auch nochmal sagen müssen, es gibt durchaus erfolgreiche Schauspieler mit wenigen Haaren oder mit gar keinen Haaren. Wir haben gerade über diesen Imagefilm für das Altersheim gesprochen. Wie haben Sie dann dieses Ziel, ich möchte eigene Filme drehen, weiter verfolgen? Denn vom Altersheim bis zur Leinwand oder bis zum Fernsehen ist es ja dann doch nochmal ein weiter Weg.
Das stimmt, das ist auch ein sehr langer Weg gewesen am Ende. Ich habe nach dem Zivildienst, also nach diesem Film, dann tatsächlich bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten als Setrunner oder man sagt auch immer so Mädchen für alles, ne? Also man ist dann rumgerannt, hat Brötchen geschmiert, hat dafür gesorgt, dass die Schauspieler und Schauspielerinnen pünktlich in die Maske gehen und habe da meine ersten Erfahrungen gesammelt und fand das natürlich total toll, in so einem Studio zu sein, wo wirklich ein Set neben dem anderen steht, eingerichtet. Und von da an habe ich angefangen, mich so ein bisschen hochzuarbeiten, wenn man so will. Also ich habe dann andere Serien gemacht, wo ich dann als ZDL oder Set-Aufnahmeleitung, sagt man auch, dann gearbeitet habe. Dann irgendwann als Regieassistent, wo ich den Regisseur schon unterstützt habe. Und nebenbei habe ich halt immer eigene Sachen geschrieben und die Produzenten damit genervt. Also ich habe
das heißt so richtig hingelegt. Türklinken geputzt oder so, Correct. Weil im Prinzip muss es ja wirklich mehr sein, weil manche bleiben ewig Setrunner oder Regieassistentin oder Regieassistent.
Ja, aber auch, weil einige wollen das natürlich auch, ne? Also es ist jetzt gar nicht so, dass da irgendwie eine Fähigkeit fehlt oder sowas. Manche sagen auch, es macht ihnen natürlich auch extrem viel Spaß, als Regieassistent oder Regieassistentin zu arbeiten. Bei mir war es immer so, mein Ziel war natürlich, das Drehbuch und die Regie zu führen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dann eher wirklich die Leute genervt, die Verantwortlichen, und bis dann wirklich eine Producerin, das mir übrigens auch später, oder Produzentin im weiteren Leben aufgefallen, dass ich sehr viel auch von Frauen unterstützt wurde. Also all die Projekte, die ich gemacht habe, habe ich eigentlich mit tollen Frauen zusammen gemacht. So ist mir dann der Aufstieg, sage ich jetzt mal, gelungen. Also ich habe dann so Kinderkurzfilme gemacht zuerst, wo ich das Drehbuch geschrieben habe, dann die Regie geführt habe. Dann war ich in einem Writers Room mit anderen AutorInnen für eine Fantasy-Serie. Und dann hatte ich mit Artus Gesetz eigentlich, kann man sagen, meinen Durchbruch.
Das ist eine Comedy-Serie gewesen, Correct. Mit Jan-Josef Liefers in der Hauptrolle, Martina Gedeck
und Nora Tschirner,
genau. Und da geht es, glaube ich, um Versicherungsbetrug.
Correct, ne?
Und sie haben sich das ausgedacht. Gab es denn vorher aber nie mal so den Impuls, vielleicht an die Filmhochschule zu gehen? Und
doch, den gab es. Also natürlich habe ich da auch überlegt, beziehungsweise ich bin auch zu dem Tag der offenen Tür, ich habe mir die HFF Potsdam angeguckt, und auch in Ludwigsburg gibt es eine wahnsinnig tolle Filmhochschule. Das Ding ist, also es ist auch so ein bisschen, ne, wenn man angefangen hat, als Regieassistent zu arbeiten, man hat sein jährliches Einkommen, man kann sich endlich mal eine Zweiraumwohnung in Berlin leisten, nachdem man so lange Praktikant war. Plötzlich so mit der Idee zu spielen, jetzt 4 Jahre all das wieder aufzugeben, da habe ich mich dann doch nicht durchringen können zu. Und muss auch sagen, das Tolle ist an Filmhochschulen, man kann natürlich Filme drehen, experimentieren, und man kann auch mal hinfallen und dann wieder aufstehen und niemand interessiert ist. Bei dem Weg, den ich eingeschlagen habe, ich hatte natürlich dann ein Budget gleich für Filme mit einem Sender dran wie die ARD. Und da war natürlich ein Versagen, also konnte man sich nicht leisten. Das heißt, also man hat extrem viel Verantwortung gleich auf den Schultern getragen. Und ich bin froh, dass ich das gut gemeistert habe.
Ja. Ja, vor allen Dingen toll, dass Ihnen das zugetraut wird. Ne? Sie haben sich das alles selbst beigebracht, Autodidakt. Ja. Gab es da nie jemanden, der da auch vielleicht mal Bedenken hatte, so nach dem Motto, kann der das eigentlich? Da hat er es ja gar nicht gelernt.
Ja, am Anfang schon, klar. Also da musste zum Beispiel die Produzentin, mit der ich zuerst gearbeitet habe, Jelan Yildirim, die musste so ein bisschen ihre Hand für mich ins Feuer legen, um das auch bei der Redaktion durchzukriegen. Und die hat gesagt, ich kenne ihn als Regieassistent, der kann das mit der Regie wunderbar machen. Er hat ja auch das Drehbuch geschrieben, also warum sollte man ihm das nicht zutrauen? Aber gerade in den Anfangsjahren wird natürlich oft gefragt, okay, auf welcher Filmhochschule war man da, was hat man denn gelernt? Aber sobald man seinen Durchbruch hatte, wie es bei Artus Gesetz der Fall war, plötzlich hat niemand sich mehr dafür interessiert, dass ich nicht studiert habe.
Sie haben gesagt, als erstes haben Sie dann Kinderfilme gemacht.
Ja.
Wie kam das? War das ein Genre, was Sie besonders interessiert hat oder weil man sich da besonders gut ausprobieren konnte?
Total, also das war auch da, weil die Produzentin, die mich damals ein bisschen an die Hand genommen hat, die hatte halt diesen Auftrag für diese Kinderkurzfilme, und ich bin um ehrlich zu sein ein Riesenfan von Kinderfilmen. Also auch so Pixar, diese animierten Filme, die ja auch mal wie Findet Nemo und sowas finde ich ja auch toll, aber auch sowas wie Kevin allein zu Hause, so die ganz großen Klassiker. Und ich fand irgendwie, ich wollte unbedingt auch mal so einen Mini-Kevin allein zu Hause auch mal irgendwie so als Kinderkurzfilm machen, wo es wirklich um Slapstick geht, um sehr physische Comedy. Und das hat extrem viel Spaß gemacht. Und das war für mich, um ehrlich zu sein, natürlich auch am Anfang leichter mit Kindern zu arbeiten als mit, ich sag jetzt mal, erwachsenen Schauspielern, die natürlich ganz andere Erfahrungen schon haben. Wenn ich da als Newcomer sozusagen, als Debütant auftauche, da haben die Kinder natürlich nicht gefragt, okay, wer ist denn das, woher kommt denn der her? Das wäre vielleicht bei anderen nochmal anders gewesen.
Benjamin Gutsche. Gerade arbeitet er an der 3. Staffel von All You Need, die Serie über eine Clique schwuler Männer. Vielleicht zum Schluss, wenn wir nochmal auf das Thema Diversität gucken. Haben Sie da einen Tipp an Medienmacherinnen, Medienmacher, wie man da so eine gewisse Selbstverständlichkeit hinbekommt, dass eben unterschiedliche Gruppen auch mitgedacht werden mit so einer Leichtigkeit, ohne dass vielleicht dann immer gleich die Lampe angeht, so nach dem Motto, Achtung, Achtung, wir zeigen jetzt hier gelebte Diversität oder sowas?
Ja, also was mir auch wichtig ist, vor der Kamera, da wird ja schon sehr viel über Diversität gesprochen, aber ich finde es auch wichtig, dass die Menschen, auch so wie ich, die jetzt eine gewisse, ich sag jetzt mal, Verantwortung und auch Autorität schon haben in ihren Projekten, dass die immer wieder sich sagen, lass uns Talente fördern, Talente, die auch aus einem anderen, aus einer anderen Spektrum kommen, ne? Andere Erzählperspektiven reinbringen. Und ich glaube, einfach mal zuhören, auch wirklich sich auch mal so ein bisschen umschauen, weil das, wenn ich auf die Straße gehe, ich sehe ja, wie meine Diversität auf der Straße auch aussieht, und die ist halt noch nicht abgebildet, weder vor und hinter der Kamera. Und ich glaube, wir müssen einfach auch individuell, wir können nicht immer nur sagen, okay, da die Quote brauchen wir, die auch wichtig ist letztendlich. Wir müssen selber auch einfach mal in Aktion treten und Initiative zeigen.
Also auch zulassen, dass andere ihre Geschichten erzählen. Wie ist das denn jetzt eigentlich bei All You Need? So eine Geschichte über Freundschaft kann man ja ewig weitererzählen, durch alle Lebensphasen durch. Oder planen Sie schon mit dem Ende der Serie?
Bis jetzt, also es ist immer, wenn man, ich nenne ja auch mal All You Need so ein bisschen, das ist nur mein Baby, da denkt man natürlich sehr ungern an das Ende von einer Serie. Die wird natürlich, glaube ich, irgendwie wahrscheinlich jetzt nicht 30 Staffeln oder so dann am Ende auf dem Buckel haben. Aber jetzt denke ich nach vorne und da vorne denken heißt für mich gerade die dritte Staffel von All You Need, die wollen wir so toll wie möglich machen und ich hoffe, um ehrlich zu sein, dass die Reise auch weitergeht, wie auch immer das aussieht.
Wir wünschen Ihnen dabei auf jeden Fall viel Erfolg und Sie haben gesagt, Sie müssen jetzt direkt gleich wieder los, Motiv für eine andere Serie noch besichtigen.
Korrekt.
Was ist das?
Ja.
Was ist da noch geplant?
Ich werde in diesem Sommer eine Teenie-Comedy drehen, kann man sagen. Ich habe immer so ein bisschen das gesagt, so ist ein feministisches Fuck you Goethe, wenn man so
okay.
will. Und da gucken wir uns jetzt gleich Motive an, die eventuell für unseren Dreh in Frage kommen.
Also Schulen.
Schulen unter anderem, genau.
Alterwürdige Schulen in Berlin. Benjamin Gutsche, dann wie gesagt viel Erfolg für Ihre Projekte und natürlich vielen Dank für das Gespräch heute Vormittag.
Danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.